Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Also, ich finde, was sich ganz schön gerade gezeigt hat, weil wir haben ja eine Sommerpause gemacht, ne? Und was sich jetzt irgendwie ganz schön gezeigt hat, finde ich, ist, dass wir haben ja dann auch, wir haben geschrieben, wir haben auch mal irgendwie telefoniert kurz, aber wir haben halt auch uns eine Weile jetzt nicht gehört, so, weil, also das heißt, für uns ist es eine Weile, für andere wäre es halt wahrscheinlich 5 Minuten. Und dann, du hast dazu schön gelacht. Und jetzt, wie wir aus unserer Sommerpause zurückkommen, haben wir ja, ich weiß gar nicht, vorgestern 1,5 Stunden geredet, heute
Ja.
eine Stunde irgendwie, aber man muss jetzt
Ja.
ne, so updaten und wieder reinkommen. Man kann eben nicht sofort mit der Arbeit starten. Und das ist ja eigentlich unser Thema, dass man, wenn man eine Pause hatte, wie kommt man denn zurück in seinen produktiven Kreislauf irgendwie, ne?
Ja, im Sport nennt man das Routine, glaube ich.
Ja.
Ja, nee, also stimmt. Also es geht ja darum, wie man vielleicht ist. Man, die Sommerpause hat ja jeder. Ich glaube, im Fußball fängt jetzt auch wieder die neue Saison an
Genau,
nach
es
der
sind an diesem Wochenende erste Testspiele und die Saisonvorbereitung läuft, kommt ein bisschen aber auf die Liga an. Und jetzt gerade national natürlich mit EM. Das heißt, aber auch die Vereine, erste Bundesliga, die sind auch schon gestartet, nur eben, dass die abgestellt sind für Länderspielpause, halt nicht dabei sind, logischerweise.
Ja, also ich habe immer das Gefühl, so eine Pause ist ja immer mega cool, weil man hat ja super viel geleistet in der letzten Saison. Ich komme ja jetzt gerade oder habe jetzt gerade erst meine Pause. Ich hatte letzte Woche das letzte Spiel in der Saison und jetzt gerade fahre ich so ein bisschen runter sportlich gesehen und merke auch, wie belastend das jetzt alles war. Und ich weiß aber, dass es mir unglaublich schwer fallen wird, jetzt erstmal dann in einiger Zeit, wenn es bei uns auch wieder losgeht, dann wieder reinzufinden, sich aufzuraffen, wieder zum Training zu gehen, sich ernährungstechnisch einzustellen und so weiter und so fort. Man muss neue Sachen lernen, auch theoretisch, ne? Vielleicht wechselt man eine Mannschaft und muss da neue Leute erstmal kennenlernen und gucken, was da so Phase ist. Da fällt mir halt tatsächlich jetzt gerade auf, dass es wichtig ist, dass man sich da nicht so stresst, ne? Also auch in der Pause fiel mir auf, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt Pause, ich muss jetzt auch Pause machen und das irgendwie auch nutzen und hatte so Freizeitstress sehr viel. Kann ja positiv sein, aber
Ja.
wichtig ist, dass man halt trotzdem auch einfach mal tief durchatmet und einfach mal chillt und genauso gechillt auch in die nächste Saison reinstartet, ne? Und nicht direkt wieder overpaced und sich da irgendwie in Dinge verrennt, was einen stresst.
Ich finde, das ist ganz wichtig, was du sagst, nämlich das, was du sagst, ist halt, dass Pausen wichtig sind. Und diese Pause zwischen den Saisons, zwischen neuer Saison und alter Saison, aber genauso ja auch irgendwie eine Winterpause, wenn man die hat, zwischen Saisonhälften, zwischen einer Hin- und einer Rückrunde, kommt ja immer so auf den Sport drauf an, was der so für einen Rhythmus hat. So im Fußball ist das zum Beispiel so. Jedenfalls, dass diese Pausen halt total wichtig sind. Und ich höre auch raus, dass man als Sportlerin, und das ist auch das, was ich von euch häufig höre, manchmal wirklich so auf dem Zahnfleisch gehend, so darauf dann auch so hin, ne? Wenn man dann natürlich noch vielleicht im Fußball erste Bundesliga spielt und für Länderspiele abgestellt wird, ist die Pause plötzlich auch sehr klein, weil man dann eben Turniere spielt und dann nochmal richtig Leistung bringen muss. Aber dann, umso wichtiger sind dann kleine Pausen, die ja durchaus auch haben. Die dürfen dann mal für 1, 2 Tage nach Hause fahren, haben Familienzeit und so. Und diese Pausen sind halt wichtig, unterbrechen aber natürlich die Routine, den Rhythmus, das Gefühl von Produktivität. Produktivität ist gleichzeitig auch ein Gefühl, das viele auch mit Wertigkeit, also mit ich leiste was Gutes, ich bin etwas wert, verbinden. In unserer Leistungsgesellschaft auch Pause häufig mit, ich bin faul, ich bin nichts, das ist auch interessant, ne? Ich habe übrigens dazu bei mir als Erinnerung echt einen Zettel im Büro hängen, wo drauf steht, nichts bringt uns im Leben weiter voran als eine Pause. Als Erinnerung daran, dass das so wichtig ist. Und meine persönliche Erfahrung ist zum Beispiel, dass wenn ich im Urlaub mache, also ich fahre ja seit ein paar Jahren ganz gerne Ende Oktober, Anfang November weg für ein paar Tage ans Meer. Und ich merke jedes Mal, dass es wirklich so eine, so ein, wenn diese Pause dann losgeht und ich da bin, dass es so wichtig ist, weil einem das nochmal Abstand verschafft. Ich war jetzt auch ein paar Tage weg rund um die EM. Ich war auch bei der EM bei einem Spiel in Basel, also bei dem Spiel in Basel, Deutschland gegen Dänemark. Aber drumherum hatte ich auch frei. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, weil ich jetzt auch eine Weile nicht frei hatte, dass das so wichtig ist, dass man halt ein paar Schritte zurücktritt, weil man sich dabei irgendwie auch, da kann man gut reflektieren für sich, sich wieder ausrichten und auch so oft die Verbindung zu sich selbst, finde ich, wieder stärken. Ich muss jetzt übrigens gerade witzigerweise daran denken, hast du die Doku auf Netflix über die Kaulitz-Brüder geguckt? Okay,
Nein.
die ist sehr empfehlenswert. Und da sagt nämlich Tom, die machen irgendwie bei so einem Atemtherapeuten so Atemarbeit auf Hawaii. Habt ihr doch auch mal für die Natio einen da gehabt, der das mit euch so ein bisschen geübt hat, so
Genau,
richtig
ja.
atmen, ne?
Hatten wir
Genau.
auch.
Und das machen sie also auch. Und dann sagt, glaube ich, in dem Kontext meine ich, sagt dann so Tom zu Bill, also bist du oft in Verbindung mit dir selbst? Ich kann sagen, ich bin nicht so oft in Verbindung mit mir selbst. So in Kontakt mit mir. Ich bin irgendwie, ne? Ist ja klar, wenn du viel zu tun hast, du bist viel im Außen, du bist ja die ganze Zeit beschäftigt, sodass man dann häufig auch so sein Inneres nicht mehr so hört. Und es ist halt einfach ein deutlich besseres Leben, wenn man in Verbindung mit sich selbst steht. Das ist schon ganz wichtig, weil als Sportlerin ist das der Schlüssel, dass du halt wirklich high performst. Du musst in Verbindung mit dir selbst sein. Da musste ich gerade dran denken, weil ich das irgendwie ein schönes Beispiel fand.
Ja. Da fällt mir direkt eine Frage ein. Das würde ich gerne mal aus sportpsychologischer Sicht mal so ein bisschen hinterfragen. Was denkst du, warum viele SportlerInnen denken, sie müssten nach der Sommerpause genau da weitermachen, wo sie aufgehört haben?
Oh, gute Frage. Denken übrigens auch viele nach Verletzungen, ne? Ich glaube, das ist, da sind wir bei einer unrealistischen Erwartung an sich selbst. Das hat bestimmt was mit Pause zu tun. Im Sport wird Pause ja nicht belohnt, ne? Also, dass man Regenerationszeiten bekommt und gelernt hat, dass die wichtig sind, um Leistung zu steigern, ist ja relativ neu. Ich glaube, das ist auch die Angst, an Leistung nicht anknüpfen zu können, weil wenn ich jede Woche im Training permanent Leistung bringe und das durch Spieleinsätze bestätigt bekomme, dass die Leistung gut ist, dann bekomme ich auch permanent bestätigt, dass ich hier als Sportlerin gerade einen guten Job mache. Wenn ich aber Pause gemacht habe, fehlt die Bestätigung und wenn ich aus der Pause wiederkomme, dann möchte ich genau daran anknüpfen und mich genauso fühlen und vielleicht sogar habe ich die Vorstellung, noch besser sein zu wollen, was noch unrealistischer wäre, um direkt wieder diese Bestätigung zu bekommen. Ich bin hier wirklich richtig gut. Und Sportlerinnen sind auch in einem ganz erheblichen Maße darauf angewiesen, ständig diese Rückmeldung zu bekommen und die Bestätigung, ich bin auf dem richtigen Weg, du bist richtig super, du spielst Startelf, du spielst hier wenn du im Einzelsport bist, in Wettkämpfen um obere Plätze mit und so weiter. Ich denke, dass es daran liegt. Und es ist aber deshalb eine unrealistische Erwartung, weil da hält man sich ja für eine Maschine, statt zu erkennen, dass man Natur ist und dass es Prozesse sind. Weil es ein bisschen wie, ich sag mal, es ist ein bisschen wie das Meer. Ebbe und Flut. Ebbe wird langsam zur Ebbe. Flut wird langsam zur Flut. Es ist nicht so, dass plötzlich eine Sturmwelle kommt und es ist Wasserhochstand, sondern es arbeitet sich langsam zurück. Das ist halt ein Beispiel für Natur. Genauso funktionieren wir. Wir sind Natur, ne?
Ja.
Denkst du, dass das stimmt? So aus Sportlerin-Sicht, was ich gerade gesagt habe? Hast du das Gefühl, dass das.
Ja, ich habe mich gerade selbst gefragt, was bei mir, bei meinem persönlichen Wiedereinstieg in den Sport am schwersten fällt nach einer Pause. Und es ist tatsächlich die Erkenntnis, dass es ist ja so, du arbeitest ja das, die komplette Saison über zu einem gewissen Ziel hin, ob das jetzt ist, schneller zu werden, stärker zu werden. Also du hast ja messbare Ziele tatsächlich.
Ja.
Und das, was mich immer so
In
frustriert,
der Pause hast du keine messbaren Ziele, ne?
nee, also das hat mit der Pause per se tatsächlich gar nichts zu tun, sondern ich möchte jetzt ein Level 100 erreichen und ich habe dann kurz vor Schluss der Saison, habe ich dieses Level erreicht.
Hast ja die ganze Saison dran gebaut.
Ich habe die ein Jahr lang geackert, mache dann 2, 4, 6 Wochen Pause. Verdiente Pause. Und bei mir heißt Pause auch, ich esse, was ich will, ich achte da nicht so drauf. Ich persönlich war jetzt auch schon länger nicht mehr beim Sport, auch wenn meine Saison erst seit einer Woche vorbei ist. Und das sind so Sachen. Und messbare Ziele. Also bei mir war es jetzt auch so, ich hatte so eine gewisse Gewichtsgrenze, die ich halten wollte, die man ja zum Beispiel also beim Tackeln braucht beim Football, so eine gewisse Masse einfach mitbringen. Die habe ich jetzt innerhalb kürzester Zeit nicht mehr. Und ich stehe jetzt wieder am Anfang und denke, jetzt hast du ein Jahr lang dahin hingearbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Und jetzt musst du die ganze Arbeit nochmal machen. Was wir viele vergessen, ist, dass es gar nicht mal so schwer ist, da wieder hinzukommen. Man muss sich tatsächlich nur Zeit geben, weil man sonst die Verletzungsrisiko einfach, muss man halt einfach berücksichtigen. Ne?
Ja, ich denke, dass da reden wir jetzt von Mindset und von einem Perspektivwechsel. Ich glaube nämlich, eine ganz wichtige Perspektive ist die Pause als wichtigen Baustein für Weiterentwicklung, für noch bessere Formen zu sehen. Also ja, da hatte ich 100% Form, was ich mir für die Saison vorgenommen habe, aber ich entwickle mich als Mensch ja auch permanent weiter und als Spielerin auch. Und dass man die Pause nicht als Break und wie soll ich jetzt da wieder hinkommen, sondern also im Grunde, als würde ich wieder unten am Berg stehen und mich wieder hocharbeiten müssen, sondern dass man sie sieht als, ich habe den Berg hinter mir gelassen und vor mir ist das nächste Gebirge. Und die Pause hat mir aber geholfen, Kraft zu schöpfen, um jetzt die neuen Berge zu besteigen, die mich noch stärker machen und auf denen ich noch mehr lerne, wenn ich dann oben bin.
Man steigt ja auch nicht ab. Also man steigt einen Berg, ist oben auf dem Plateau, sage ich mal,
Ja.
und geht eine Weile einfach hin und her, kann nach links und rechts gucken, wie schön es da oben ist. Vielleicht geht es ein bisschen weiter runter, aber da vorne ist halt der Mount Everest und da musst du wieder hoch. Also
Genau, da kommt ein höherer Berg und da geht es natürlich auch erstmal wieder nach oben. Ich denke, das ist so ein wichtiger Mindset-Shift, also dass ich nicht sage, ah, jetzt bin ich wieder unten gelandet, muss wieder da hochkraxeln, das wäre derselbe Berg. Das ist ja nicht so.
richtig.
Sondern dass ich da oben stehe, meine Pause mache und mir überlege, welchen Berg ich als nächstes erklimmen will. Und der Berg steht hier natürlich bildlich für mich weiterentwickle, über mich hinauswachse, Dinge lerne und erreiche, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie kann. Wo ich vielleicht rückblickend auch ganz erstaunt bin und fürchterlich stolz, dass ich das so in diese Richtung gegangen bin, mich dahin entwickelt habe. Und das finde ich so wichtig, dass man Pausen als Bestandteil von Wachstum sieht. Und das sind sie auch wirklich. Also schon mal rein sportwissenschaftlich, wenn wir über Recovery reden und Regeneration und auch emotional, psychisch, wo wir das genauso brauchen, um eine Saison zu verarbeiten, um die ganzen emotionalen Dinge zu verarbeiten, denen wir ausgesetzt sind. Wirklich Sportlerin sein heißt, extremen emotionalen Belastungen ausgesetzt zu sein. Kein anderer Mensch ist diesen emotionalen Belastungen so stark ausgesetzt, diesen Schwankungen, diesen ganzen emotionalen Herausforderungen. Und eben auch zu verstehen, dass ich da diese Pausen für brauche, weil die dafür sorgen, dass ich heile werde, dass ich gesund werde, dass ich stärker werde dabei. Weil verarbeiten heißt auch stärker werden. Neue Wege entdecken, weitergehen.
Ich fand das Bild, was du gemalt hast, mit dem Berg auch einfach sehr schön, ne? Weil jetzt bei uns war das jetzt so, wir haben das erste Mal in der ersten Liga gespielt. Ich habe diesen oder wir haben diesen Berg erklommen. Und es wäre jetzt Quatsch, einfach weiter zu gucken und erstmal hochzuschauen, wo muss ich denn jetzt noch hin, sondern dreh dich doch halt einfach mal um, setz dich hin und genieß den Ausblick.
Macht doch jeder, der oben angekommen ist, erstmal, ne?
Eben, ne? Mach ein Selfie, ist doch cool. Also sei
Ja.
stolz. Ne, und sag, hey, das habe ich geschafft, ganz alleine mit meinen eigenen Mitteln. Und das ist halt, finde ich, auch super wichtig. Ja, mir fällt das dann tatsächlich immer leicht, wenn ich mir dieses Bewusstsein schaffe, dass ich dann halt auch kleine Ziele dann mir nochmal setze. Ne? Und ich sage, okay, ich muss jetzt den gleichen Berg in der gleichen Zeit nochmal ersteigen, weil das wird nicht funktionieren. Weil man braucht ja auch einfach Regeneration und das macht man auch, wenn man wieder einsteigt in das Training.
Ja.
Sondern man muss halt einfach gucken, okay, was ist meine kommende Routine? Wie kann ich dann so Mikroziele setzen? Es gibt ja auch im sportwissenschaftlichen Kontext ja auch bei Trainingsplänen Mikro-, Makroziele und so weiter. Und da kann man auch mal gucken, dass man gerade am Anfang, wenn man wieder einsteigt, halt irgendwie, weiß ich nicht bei 100% einsteigt, sondern vielleicht erstmal bei 75, 80%, damit man auch sich trotzdem noch mit Freunden trifft, immer noch auf seinen Körper hört und so langsam wieder rein kommt. Ich meine, man kann
Ja.
ja auch nicht von heute auf, also von jetzt auf gleich volles Tempo sprinten, sondern man läuft ja auch erstmal an. Ne?
Ja,
Also.
wie das Meer, das sich langsam an den
Ja.
höchsten Wasserstand heranarbeitet, so
Genau.
beschreibst du es
Genau.
gerade. Ja, dann lass uns doch mal über konkrete Tricks und Tools, wie wir sie ja gerne mitgeben, sprechen, wie man sich den Einstieg in die oder den Rückkehr in die Routine, den Einstieg in die neue Saison, wie man sich das tatsächlich erleichtern kann. Nämlich durch, du hast schon das wichtige Wort, finde ich, ich weiß gerade gar nicht, ob du es gesagt hast, ich glaube schon, egal, du hast es auf jeden Fall beschrieben, Struktur. Und da ist ja etwas, womit du offenbar ja auch eine sehr positive Erfahrung gemacht hast, sich Ziele zu setzen mit Mikro und Makro. Damit meinst du ja, dass es ein übergeordnetes Ziel gibt, dass es darunter gebrochen kleinere Ziele gibt, die auf das große Makroziel ja zustreben, darauf einzahlen, sodass man halt auch die Zwischenziele, diese muss man nämlich feiern. Die meisten, das ist auch ein häufiger Fehler, dass sich viele Menschen riesengroße Ziele setzen und muss man sich auch. Das ist richtig so. Aber oft ist der Weg dahin ein bisschen länger und die erfüllen sich nicht gleich nächste Woche. Was ich aber nächste Woche erfüllen kann, sind, wenn ich mir zusätzlich zu diesem großen Ziel eben Mikroziele überlege. Die kann ich dann nämlich nächste Woche auch schon feiern. Das ist so wichtig. Das ist für die Motivation wichtig. Unsere menschliche Motivation funktioniert so, dass Dinge, die in zu weiter Zukunft sind, uns nicht so stark motivieren wie Dinge, wo ich weiß, die sind ein bisschen greifbar. Und da hat auch jeder eine andere Präferenz. Also jeder hat da auch einen anderen Maßstab innerlich, was für einen da wichtig ist. Das darf man so ein bisschen für sich selbst rausfinden. Brauche ich zeitnahe Belohnungen? Bin ich jemand, der nur dann auch bei der Stange bleibt? Kann ich das ein bisschen weiter wegstrecken? Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man sich nicht selbst behandelt wie den Esel, der sich die Karotte vor die Nase hält. Man muss auch zwischendurch sich mal eine Karotte verfüttern. Und das sind dann eben diese Mikroziele, die man sich da so planen kann. Und da haben wir ja in der Vorbereitung auch mal ganz konkret darüber gesprochen, dass man das für die Saison an sich machen kann. Also, ne, man kann sich Saisonziele setzen. Was waren deine Saisonziele für die letzte Saison? Darf ich dich das fragen, damit man es mal vielleicht beispielhaft weiß?
Ja, das war unser Vision Board, ne? Ich glaube, wir hatten aufgeschrieben. Also sportlich gesehen war es die erste Liga überleben und dass man sich einfach etabliert auch, also ich als Spielerin und auch wir als Mannschaft. Und ich glaube, es waren tatsächlich auch viele, viele kleine Ziele, ne? Also ich hatte ja auch eine Verletzung letztes Jahr, dass ich da einfach gut mich erholen kann und wieder die Leistung abrufen kann, die ich halt hatte. Fun Fact, hat funktioniert, war sogar besser.
Ja, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Die könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr das wollt, als wir darüber gesprochen haben, wie man nach Verletzungen stärker zurückkommt und dass man das tatsächlich tut und tun kann. Ja.
Ja, genau. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, dann noch aufgeschrieben, dass es da so ein bisschen um das Miteinander in der Mannschaft ging und auch über meine
Ja.
eigenen emotionalen Wahrnehmungen innerhalb des Sports und wie ich mich selbst dann aber auch verhalte. Das hatte dann nichts mehr wirklich was mit dem wirklich sportlich-athletischen Aspekt zu tun,
Mit
sondern
der Mentalität, ne?
um die Mentalität, Mindset, wer
Ja.
will ich sein, was bin ich für eine Spielerin, was ist mein Spieler-Ich? Und wie möchte ich das nach außen tragen? Was ist
Ja.
meine Rolle? Ne? Und das hatten wir, glaube ich, aufgeschrieben. Und das haben wir ja jetzt in den letzten Folgen auch ein bisschen angesprochen. Ne? Also hier eine Leaderin zu werden, das wirst du nicht einfach so, sondern das bist du. Du musst einfach Wege finden, wie du damit umgehst und dich da mit identifizieren kannst, wenn du das willst.
Ja,
Ne?
deinen eigenen Weg dazu finden. Also man kann so Dinge eben auch definieren, wie Rollenidentität finden, meine Rolle im Team finden, Emotionen regulieren, Resilienz. Resilienz ist nichts anderes als mentale Stärke. Da gibt es übrigens eine sehr gute Doku im ZDF, die heißt, glaube ich, Fußball ist Kopfsache, meine ich. Also auf jeden Fall ist Kopfsache, guck mal nach. Die ist auf jeden Fall sehr sehenswert, weil da das Thema mentale Stärke sehr korrekt behandelt wird, aus meiner Sicht. Und da sagt Julia Gwynn den wichtigen Satz auf die Frage, was ist mentale Stärke für dich? Und es ist schon richtig, dass jeder das auch für sich selbst definieren darf, soll. Es ist aus ihrer Sicht Resilienz. Und das stimmt. Also das ist wirklich eine sehr stimmige, kurze Beschreibung, weil viele Menschen denken, was ist mentale Stärke? Und jetzt, ja, deine eigene Definition, aber wenn du eine brauchst, nimm Resilienz, also Widerstandskraft. Und daran kann man arbeiten, also an Mentalität, an psychologischen Faktoren, die das Spiel massiv beeinflussen. Ich finde im besten Fall, das ist jetzt mein persönlicher Rat, mein Impuls, meine Meinung, der muss keiner folgen, aber ich habe sie hiermit mal ausgesprochen, sehr gut, wenn man seine Saisonziele, wenn die sowohl sportliche Aspekte im Sinne von Athletik, im Sinne von Taktik, im Sinne von wie spiele ich besser, also wie führe ich diesen Sport auf irgendeiner Ebene noch besonders gut auf, also aus. Vielleicht muss ich eine bestimmte Technik möchte ich verfeinern, vielleicht möchte ich besser Elfmeter schießen können, was auch immer. Ihr könnt das jetzt ja füllen. Und auch gleichzeitig eben ein mentaler, ein psychologischer, eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will, auch als Ziel beinhaltet ist. Weil du bist nicht nur dein Körper, der Football spielt oder Fußball spielt, du bist ein ganzer Mensch und du willst dich hier als ganzer Mensch erleben. Und deswegen finde ich diese Mischung, dass die Ziele sowohl Mentalität, Psyche, Persönlichkeitsentwicklung als auch Sport, rein sportlich-körperliche Aspekte abdecken, gut und eine gute Mischung. Man sollte dabei auch darauf achten, dass es nicht zu viele Ziele sind. Das ist eine ganz individuelle Präferenz. Es gibt Menschen, die brauchen zwei oder drei, vielleicht auch nur ein Ziel. Es gibt Menschen, die wollen 10 Ziele haben. Das ist so einfach ein inneres Bauchgefühl. Man gibt schon so grundsätzlich den Rat, dass man darauf achten sollte, dass es nicht überbordend viele sind, weil wenn es zu viele sind, kannst du auch schneller enttäuscht werden, weil zu viel kannst du vielleicht auch nicht schaffen. Einfach weil du dich völlig überforderst, ne? Und da darf man ein bisschen sehr selbstfürsorglich auf sich selbst achten, dass man sich nicht in eine Überforderung gibt. Ja, und
Wichtig finde ich tatsächlich auch, dass man die Ziele nicht immer nur auf ein Pferd setzt, ne?
ja.
Das ist mir jetzt auch aufgefallen und passiert. Ich habe ja auch noch mit der Nationalmannschaft mir Ziele gesetzt,
Ja.
die leider nicht verwirklicht worden sind, was aber gar nicht mit meiner persönlichen Leistung zu tun hatte, tatsächlich, sondern das
Ja.
waren Entscheidungen, die dann anderweitig getroffen worden sind, die ich auch selbst getroffen habe. Und das muss man halt auch bedenken, ne? Also was passiert, wenn irgendwas vielleicht nicht gut läuft?
Wenn sich Dinge anders entwickeln, als man dachte, als man das Ziel noch formuliert hat, ne?
Richtig, genau. Und da muss man nicht das Ziel so auslegen, finde ich, sondern man muss aber bereit sein und das im Hinterkopf halten, dass wenn irgendwas passiert, egal was, dass man diese Ziele auch nochmal umändern kann. Ne?
Flexibilität, ja,
Genau.
absolut.
Ja.
Ja, genau, dass man sich nicht das Gefühl hat, die sind festgetackert, sondern man darf die, und das ist kein Verlust und das ist auch kein Misserfolg, man darf die wirklich anpassen. Das ist ein Gefühl so in einem selber. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn man Ziel dann, man hat das aufgeschrieben, gemalt, gestaltet, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das festhalten kann, da wählt man am besten die, die man mag. Ich persönlich bin noch ein großer Fan von schönem Papier und schönen Stiften. Ich schreibe sowas sehr gerne auf. Ja, und wenn man das dann so aufgeschrieben hat und man liest das und man hat das Gefühl, wow, irgendwie spüre ich da Druck in meinem Körper, das fühlt sich nicht gut an, dann sollte man diesem Bauchgefühl vertrauen, dann ist mit diesem Ziel was noch nicht so ganz in Ordnung. Und dann darf man daran auch noch ein bisschen basteln. Manchmal liest man das Ziel auch ein bisschen später nochmal und das Gefühl stellt sich dann ein, dann merkt man auch, es wird Zeit für eine Anpassung. Also meistens ist das Gefühl so ein Indiz für, da muss ich ein bisschen was anpassen. Ich musste in dem Zusammenhang, als wir über Ziele, Mikro-Makro-Ziele, also ne, kleinere Ziele, die auf das große Ziel einzahlen, also zum Beispiel, ich habe mir als Ziel gesetzt, ich möchte mentale Stärke entwickeln, ich möchte resilienter werden. Was könnten dann kleine Ziele sein? Selbstbeobachtung im Training, dass ich vielleicht ein bestimmtes Buch dazu lese, dass ich Podcasts dazu höre, dass ich mit einem Mentalcoach arbeite, dass ich mit der Sportpsychologin arbeite. Also das sind, können ja alles so Dinge sein, dass ich vielleicht einen Kurs belege zur Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kann man die ja so abhaken. Als wir darüber jedenfalls sprachen, musste ich auch an meine eigene Coaching-Ausbildung denken. Und ich habe dir schon erzählt, ich habe das Buch mal mitgebracht, ne? Weil wir reden, wenn es um in Routinen zurückkehren, um Ziele, um Struktur geht, auch um Zeitmanagement. Und das Buch, an das ich denken musste, ist von Stephen Covey. Und das ist der Klassiker des Zeitmanagements. Und das Buch heißt aber schon so schön Der Weg zum Wesentlichen. Und ich habe das damals, also es sieht eigentlich gar nicht so besonders catchy aus. Ich habe das damals in meiner Coaching-Ausbildung, gab es ein Buchpaket, das wir lesen mussten, also ein Fachbuchpaket, das wir lesen mussten mit eben psychologischen Inhalten zu allen möglichen Themen. Unter anderem war dieses Buch dabei. Und ich habe das so ganz skeptisch aufgeschlagen. Ich dachte, Alter, das ist jetzt hier ein Buch, irgendwie 300 Seiten über Zeitmanagement. Wie spannend kann das wohl werden? Und ich war schockverliebt, weil er runtergebrochen, und er ist wirklich einer der erfolgreichsten Trainer zum Thema, wie schaffst du dir produktive Routinen? Wie erreichst du deine Ziele? Wie kannst du auch wirklich dich an deine eigenen Vorgaben halten? Das ist ja immer so der zweite Punkt. Jetzt habe ich so tolle Ziele, aber wie kann ich auch wirklich mich daran halten, diese Routine wirklich umzusetzen? Seine Kernaussage ist eigentlich, du musst nur tun, was du liebst. Und wenn du nicht tust, was du liebst, wenn du nicht tust, was deinem, das ist so sein Begriff, inneren Feuer entspricht, also du musst dein inneres Feuer finden und du musst das tun. Wenn du das nicht tust, Da kannst du dich so durchmanagen, wie du willst. Du kannst dich mikromanagen und makromanagen. Du kannst dir Dinge überlegen. Du kannst 1000 Kurse zu Zeitmanagement besuchen, 50 Millionen Anreize dir überlegen, TikTok-Videos dazu gucken und sonst was veranstalten. Du wirst einfach diese Routine nicht durchziehen, weil du nichts tust, was du liebst, was dein inneres Feuer ist. Es ist erforderlich, dass du etwas tust, was mit deinem Innenleben in Verbindung steht. Und er hat auch so Kapitelüberschriften, deswegen war ich gleich schockverliebt, die wirklich so heißen wie die Erziehung des Herzens. Dein innerer Kompass. Finde deine Werte. Und gleichzeitig sind aber auch schöne Vorlagen in dem Buch, die man sich auch rauskopieren kann, wo es Mikro- und Makroziele gibt, zum Beispiel auch für eine Woche. Also schreib dir drei Ziele auf, die du in der Woche umsetzen möchtest, die auf dein vorher festgelegtes Makroziel einzahlen, nach das mit deinem Inneren in Einklang steht und das innere Feuer in dir entfacht. Und was er auch macht, ist, dass er dazu rät, wenn wir sehr viele Rollen erfüllen müssen in unserem Alltag, die oftmals überfordernd sein können, sich diese Rollen anzugucken und auch eine Rolleneinteilung zu machen. Da würde ich gerne noch einmal mit dir drüber sprechen in dem Zusammenhang. Und zwar, wir haben ja meistens gerade als Sportlerin nicht nur eine Spielwiese, sondern mehrere. Also wir sind Sportlerin, wir arbeiten, wir sind vielleicht auch eine Familie und Freunde, Partnerschaft, also soziales Umfeld, das kann da so drunter fallen. Und das ist alles wichtig. Vielleicht sind wir auch noch Studentin und das sind ganz schön viele Rollen. Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich arbeite vielleicht, ich bin Studentin, ich hab den Sport und ich habe auch noch Familie, Freunde. Und da sind wir schon bei vier Rollen, denen ich ja gerecht werden will und in denen es auch unterschiedliche Ziele gibt. Und da empfiehlt er eben mal zu gucken, was sind denn meine Rollen, also sich die aufzuschreiben und dann zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Ziele in diesen Rollen, was möchte ich da? Und dabei auch mal zu überdenken, gefallen mir die Rollen eigentlich?
Gute
Und
Frage.
dann tatsächlich auch einen Wochenplan zu erstellen, der diese Rollen beinhaltet. Also zu sagen, diese Woche möchte ich, habe vielleicht vier Rollen. Ich möchte als Studentin Folgendes erreichen. Ich möchte in meiner Rolle als Arbeitnehmerin Folgendes erreichen. Ich möchte in meiner Rolle als Sportlerin Folgendes erreichen. Ich möchte in meiner Rolle als Freundin, Partnerin, Tochter Folgendes erreichen. Das ist dann final auch eben so eine Methodik von ihm. Meinst du, die ist hilfreich?
Habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich schon. Also wenn ich jetzt so auf meine Rollen irgendwie drüber nachdenke, ich bin Sportlerin, Arbeitnehmerin, leider, ist ja gezwungenermaßen, Freundin, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen outgesourced noch. Also, und was noch? Was habe ich? Coach vielleicht. Ich habe ja Pause, aber eventuell Coach, ne? Das sind ja auch.
Genau, wenn du Trainer, wenn du wenn du an deiner Trainerinnenrolle feilst, weil du eine Ausbildung machst, eine Fortbildung und auch wenn du dann Finaltrainerin bist, alles ist eine Rolle. Logisch, ja. Aber noch eine, ne?
Also wenn ich mir überlege, also so rückblickend, ich glaube, ich habe viele Rollen im Griff. Bei manchen findet man sich ja immer wieder neu, wenn man sich ja auch selbst verändert. Ich finde es tatsächlich schon wichtig, weil wenn man das so aufgeteilt mal irgendwie sich vor Augen führt oder aufschreibt und sagt, okay, ich will die, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, die liebevolle Freundin sein, die ich gerne für mich selbst gewesen wäre, immer. Oder ich möchte,
Die bist du auch übrigens.
Dankeschön. Oder ich möchte auch meiner Familie gegenüber einfach das eins der besten unterstützten Familienmitglieder sein, die ich sein kann und einfach bedingungslos alles geben, was ich habe. Oder vor allem auch sportliche Ziele. Wollte letztes Jahr unbedingt innerhalb der Mannschaft einfach eine gewisse Rolle einnehmen, was ja auch sehr, sehr viel Arbeit ist, weil das wissen die anderen ja nicht, dass ich das werden will. Ne? Oder eventuell zukünftig Trainerinnenrolle. Was will ich für eine Trainerin werden? Was sind meine Präferenzen? Was ist mir wichtig? Ist es die emotionale Stabilität der Spielerin, die mir wichtig ist? Oder das Ziel der Sportlichkeit am Ende, dass wir gewinnen? Ne, das sind auch so Fragen, die ich mich jetzt schon frage.
Da würde jetzt übrigens im Sinne von Kovi, ich glaube sogar, dass es zuletzt auch bei der EM mal gesagt wurde, Herz schlägt Talent.
Ja, ist ja meistens so,
Mm.
ne? Da muss ich gestehen, wenn man, also es könnte ich alles in einem Kamm nicht so runterscheren. Also, weil das sind alles so verschiedene Topics. Und man ist ja nicht nur, also ja, man ist ein Mensch, man hat eine Persönlichkeit, aber man verändert die Persönlichkeit je nachdem, in welchem Umfeld man sich ja befindet. Und deswegen, auf deine Frage zurückzukommen, finde ich die Theorie, die der da so aufgestellt hat, schon sehr, sehr relevant und sehr gut. Und sollte man auf jeden Fall mal auch durchdenken. Also auch
Ja.
wenn man die jetzt nicht verfolgt, aber einfach mal aufschreiben, ne?
Ich finde, sie ermöglicht auch einen Raum dazu, dass man sagt, ey, ich habe hier 4, 5 Rollen. Und wenn ich jetzt einen Wochenplan mache, das kann man, also man kann ja Wochenplan machen, Monatsplan, Jahresplan, Saisonplan, man kann das ja so gestalten, wie es für einen richtig ist, ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, Wochenplan, oh Gott, das fühlt sich so beengt an, das möchte ich nicht. Es gibt welche, die sagen, die Blauen, die sagen ganz begeistert, Wochenplan, her damit. Nicht gut. Ich kann eine Tabelle ausfüllen. Und
Habe ich übrigens mit angefangen, obwohl ich so gar nicht blau bin. Finde ich richtig gut. Also
ja.
das ist schon befriedigend. Ja, ist halt doof, wenn man nicht so viele Kreuzchen machen kann, weil man einfach inkonsistent ist und seine Routine nicht einhält, so wie in meinem Fall, aber ist trotzdem schön.
Ne? Schön, dass du das sagst. Ich färbe ab.
Voll, voll. Was ergibt denn Rot und Blau? Lila. Wir machen was Neues.
Schön. Lila. Ja, also ich wollte sagen, ich finde, was ich daran auch sehr mag, ist, dass man auch mal gucken kann, ey, ich habe hier jetzt 4 Rollen, 5 Rollen, 6 Rollen, je nachdem, wie viele du findest. Da kannst du vielleicht schon mal eine streichen, weil findest du bescheuert, die willst du nicht mehr erfüllen. Ist ja auch eine befriedigende Tätigkeit. Das andere ist, man kann auch mal sagen, Alter, muss ich hier überhaupt in 4, 5 Rollen jede Woche ein produktives Ziel abreißen? Nee, muss ich nämlich nicht. Ich kann auch sagen, okay, Rolle Studentin pausiert vielleicht gerade, weil es sind Semesterferien. Oder, ne, die sind ja, die Semesterferien stehen ja, sind ja nicht unbedingt im Gleichklang mit meinem sportlichen Rhythmus. Dann kann ich auch sagen, ich habe vielleicht den Plan, ich möchte noch mal studieren. Und diese Rolle gibt es in mir und ich fürs Jahr plane ich da auch ein Ziel, zum Beispiel einen Studiengang raussuchen, zum so und so viel mit dem Studium anfangen. Aber dann ist das vielleicht erst im Herbst und wir haben noch Sommer und dann pausiert die Rolle einfach gerade. Und das ist auch okay. Die darf auch mal eine Woche Pause machen, weil man darf sich schon die Frage stellen, wenn man das mal alles so zu Papier gebracht hat oder im digitalen Format, je nachdem, was man bevorzugt. Ich möchte noch mal auf die Vorzüge der wunderschönen Notizhefte, die es zu kaufen gibt, hinweisen an der Stelle. Das ist sehr befriedigend, das auf ein Papier abzuhaken. Doch psychologisch betrachtet mehr Vorteile, als es digital zu machen. Aber digital kann auch die richtige Lösung sein, muss man so ein bisschen für sich gucken. Jedenfalls, wenn man das da so stehen hat, mal für sich zu gucken, ey, das ist vielleicht einfach zu viel, in 4, 5 Rollen diese Woche Dinge erledigen zu wollen. Und vielleicht ist das auch unrealistisch, ne? Also vielleicht liegt mein Fokus die Woche wirklich auf Sportlerin oder auf Studentin, weil eine Prüfung ansteht und so weiter. Oder ich sage, was sind denn meine wichtigsten Rollen? Also wenn ich jetzt Sportlerin bin, dann stelle ich mir so vor, ist Sportlerin wahrscheinlich meine wichtigste Rolle. Ist auch wahrscheinlich sehr dicht an meinem Herzen, inneres Feuer und meine Identität und wichtig. So, dann ist die ja schon mal auf der Prio ganz weit oben. Dann kann ich mal gucken, was ist denn gerade meine zweitwichtigste Rolle? Ich muss vielleicht eine Prüfung abgeben, dann kommt Studentin danach. Dann kann ich mich mal auf die beiden Rollen fokussieren, weil dass meine Prio-Rolle die ganze Zeit Prio hat, ist dann ja auch klar. Die wird also eher wenig pausieren, sei denn, es ist Saisonpause. Dann darf sie auch pausieren.
Mir fällt gerade was total Spannendes auf.
Ja.
Wir reden gerade über Rollen und unsere Aufgaben in den Rollen und die Prioritäten der Rollen. Aber ich glaube, und das ist mir jetzt gerade passiert, dir vielleicht auch, weil du es nicht gesagt hast, man sollte vielleicht seine eigene persönliche Rolle, die man mit sich selbst hat, auch nicht vergessen, dass man sich Zeiten einräumt, wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten und mal kurz durchzuatmen. Und dann einfach mal die ganzen Rollen, die man hat, auch einfach mal Rollen sein zu lassen für Zeit N, ne? Also, und dann einfach mal,
Beim eigenen Ich sein.
ja, und was tun, was, also einfach mal durchatmen selbst, ne? Weil das
So wie
ist halt.
Tom Kaulitz, als ihm beim Atmen klar wurde, dass er nicht so oft mit sich in Kontakt steht.
Genau, ja, es ist aber genau das ist es ja, ne? Also auch
Ja.
Kaulitz hat ja diese Rollen und versucht ja immer abzuliefern und zu performen. Und da geht es ja selten um ganz persönliche innere Dinge, sondern um äußere Dinge. Ja.
Ja, Zeit für sich selbst, die eigene Stimme zu hören. Ich finde das immer so spannend, wenn ich ein Coaching, also ein Team-Coaching mache, dann reagieren, also In einem ersten, das muss ich jetzt mal sagen, wenn ich ein allererstes Teamcoaching mache, reagieren Spielerinnen sehr unterschiedlich auf Übungen, wo man mit sich und seinem Kopf und seiner inneren Stimme alleine ist. Das weiß ich auch. Da muss man immer ein bisschen, das ist eine Gewöhnungssache. Wenn ich dann öfter bei denen war, wissen die, was Sache ist und haben sich auch schon ein bisschen gehört. Aber je nachdem, wie oft man Zeit mit sich selbst verbringt und sich zuhört und wie stark man mit sich in Verbindung steht oder eben auch nicht, desto unangenehmer kann das auch am Anfang sein, wieder mit sich in Kontakt zu kommen. Ich muss gerade nochmal an die Serie denken. Das ist nämlich so, dass die also diese Atemübung machen und auch sich am Anfang so merken, ah, oh, es ist irgendwie, also es ist so ein bisschen so cringe und ich kann mich da nicht so richtig einlassen. Das ist so voll komisch, ne? Weil sie eben mit sich mal in Kontakt kommen, so ordentlich. Und danach, also es wird eben so gezeigt, so wie die das dann so machen. So, dann gibt es eine Szene danach, stehen die beiden ganz beseelt da, tiefenentspannt, voller Verbindung mit sich selbst und gucken so richtig glücklich und beseelt und fanden das so richtig klasse, so skeptisch sie vorher waren. Und das ist wirklich so, kann man da gut von außen jetzt angucken, in einem sehr unterhaltsamen Serienformat bei dieser Folge, wo sie da auf Hawaii sind und das machen, was ich im Coaching auch so oft erlebe. Dass man so, doch, wir machen das jetzt mal. Mit Ermunterung und ihr seid nicht alleine, ich bin da. Ihr müsst doch nichts tun, was super unangenehm ist, aber wir tasten uns da mal langsam ran. Und wie die Menschen dann merken, ey, ist voll wichtig. Und das ist auch das, warum Morgenroutinen oft so propagiert werden, weil die heilsame Wirkung daran ist, ich sitze mit meiner Tasse Tee oder Kaffee da und beschäftige mich wirklich, und wenn es 5 Minuten sind, mal mit mir selber, bevor der Alltag losgeht und ich mich nicht mehr mit mir selbst beschäftige. Und das ist einfach sehr gesund.
Ja. Ja, ich habe das bei mir jetzt auch etabliert mit der Morgenroutine. Unabhängig davon, dass man im Alter ja morgens irgendwie etwas träger wird und etwas länger braucht, um wach zu werden. Es hat einen Vorteil, dass man auf die Arbeit kommt und plötzlich weiß, was man tut und nicht mehr sich fragt, wie kam ich eigentlich überhaupt hierher? Ja, es ist einfach schön. Ich habe ja jetzt auch diese Routine etabliert, morgens mir mit meiner Tasse Tee oder Kaffee mein Notizheft rauszuziehen. Und ich habe so Monatsziele, die ich mir aufschreibe. Und dann zu jedem Tag eines Monats dann so memorable Moments sind das. Also was ist mir gestern passiert, was für mich erinnerungswürdig ist? Woran erinnere ich mich denn jetzt? Und es ist auch bewusst einen Tag später, weil dann erinnerst du dich halt auch erst dran. Ich weiß meistens nicht, was ich am Vortag gegessen habe, aber es gibt immer einen Moment, da erinnere ich mich gerne dran zurück. Auch so Kleinigkeiten, es fällt auch schwer. Tatsächlich, manchmal passiert auch einfach nicht viel im Leben oder man sagt, ja, war jetzt nicht so toll.
War von vorne bis hinten Kacktag.
Ey, aber ganz ehrlich, gerade auch bei solchen Kacktagen, dann
Ja,
sitzt
ja.
du eine halbe Stunde da und sagst, hey, der Sonnenuntergang war schön.
Ja.
Das war ein schöner Moment.
Ja,
Ne?
oder
Hast du ja
den
doch.
einen Satz, den du mir geschrieben hast oder so,
Ja,
ne?
ja,
Ja,
ja, ja,
hat mein
ja,
Herz
genau.
berührt, ja.
Ja, nee, das ist schon super wichtig. Und ich habe mich gerade gefragt, wie das bei mir damals war, als wir zusammen das Coaching gestartet haben. Ich kann mich da tatsächlich gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass seitdem ich mit dir meine ersten Berührungspunkte hatte, dass ich halt viel mehr zu mir selbst gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das nur darauf aufbaut, weil
Das
du
war nur ich, Chris.
das,
Das
okay,
war auf jeden
ja,
Fall.
das war's nur du und du hast immer gesagt, Chris, du musst sie selbst finden. Chris, du musst mehr positive Selbstgespräche führen.
Nee, das finde ich. Okay, Spaß beiseite. Ich finde das so schön, dass du das sagst. Ich glaube, da passt der Satz, den du vorhin mal gesagt hast, nämlich, dass unser Umfeld was mit unserer Persönlichkeit, also mit uns macht. Augen auf, mit wem du dich umgibst. Diese Menschen gehen in irgendeiner Form mit ihrer Energie, mit was auch immer du es benennen willst, sie gehen auf jeden Fall, sie sind ein Teil von dir. Du übernimmst Denkweisen, Sprechweisen. Ihre Sicht auf die Welt, ist die begrenzt? Wird deine Sicht auf die Welt begrenzt? Ist die oberflächlich? Umgibst du dich mit oberflächlichen Beziehungen und dein Leben wird deutlich oberflächlicher? Es ist einfach so. Und es ist deswegen so wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die was in einem berühren und die dadurch auch ein Teil vom eigenen Nervensystem werden. Das sind wir bei sicheren Beziehungen, bei Koregulation. Und das ist das im Grunde, was du gerade beschrieben hast, so schön, dass seit wir uns kennen, du gesagt hast, stehst du besser in Kontakt mit dir. Das finde ich total schön. Umgekehrt in unserer Freundschaft hilfst du mir natürlich auch, mit mir in
Sollte ja
Kontakt.
auch immer ein Geben und ein Nehmen sein.
Ja.
Aber an unsere Sportlerfreundinnen da draußen, meldet euch mal bei Mai, die hilft wirklich.
Sehr süß von dir. Ja.
Genau. Jetzt haben wir heute so viel Spaß gehabt bei der Folge. Wir haben ja noch ein bisschen. Aber es kam mir gerade dann auch, weil wir so viel gelacht haben, nochmal irgendwie in den Kopf, man sollte auch einfach wieder den Spaß und die Freude betonen, auch in seinen Routinen. Also nicht jedes Training
Ja.
ist perfekt. Gerade bei Frauen hat der Zyklus leider eine extrem krasse Auswirkung auf ihre Leistung.
Ey, ich merke das auch. Ich versuche wirklich ganz bewusst kein Teamcoaching auf den ersten Tag meiner Periode zu liegen, weil da mit Menschen um mich rum schwierig.
Ja, und ich habe immer so einen Merksatz irgendwie oder so ein Sprichwort, den ich mir dann selbst sage, wenn es mal nicht gut läuft, ich mich aber dennoch aufgerafft habe und gegen meinen inneren Schweinehund angekämpft habe und gewonnen habe, was eigentlich gar nicht so schwer ist, weil mittlerweile zähle ich bis drei, stehe auf und mache halt einfach. Und irgendwann haben wir, glaube ich, auch schon in der letzten
Das ist
Folge.
ohne Witz eine bewährte Methode, ne? Dass man entweder bis drei zählt oder rückwärts.
Ja, es wirklich hilft aber auch einfach, ne? Und dann
Ja.
fange ich an und wenn ich keinen Bock habe, höre ich auf. Aber ich habe dann wenigstens das Minimum betrieben. Oder ich ziehe es dann einfach durch, weil man ist ja dann schon mal angeschwitzt und man muss eh duschen gehen, dann kann man es auch einfach fertig machen. Ne?
Diese Methode haben wir, das ist noch nicht lange her, auch in der
Ja,
Folge vorgestellt.
genau. Und ich habe halt so verschiedene Sachen noch, ne? Also ich probiere tatsächlich immer mal wieder nach so einer neuen Pause dann auch neue Sportarten aus. Das wird dieses Mal wird das Golf und Tennis sein. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch richtig Angst. Gerade beim Tennis.
Mal außerhalb deiner Komfortzone ist doch gut.
Voll, ja. Wobei ich das auch, also ich finde es einfach cool. Genau, also einfach mal was Neues probieren, um mal außerhalb seines Trottes, was man tatsächlich auch einfach hat, auch nach vielen Jahren, langen Jahren, mal rauszukommen und ein paar neue Impulse zu setzen und auch einfach, wie gesagt, langsam zu starten. Und dass man eben keinen Rückschritt gemacht hat, sondern dass man wie auf unserem gemalten Berg einfach oben steht und mal eben die Aussicht genießt. Und dass man halt auch Spaß und Freude hat, ne?
Ja.
Also dass nicht das perfekte Training zählt, sondern dass der Moment, in dem du aktiv warst, zählt. Ne? Weil genau das ist eine Routine. Eine Routine ist nicht perfekt, sondern es ist einfach die Konsistenz, dass du etwas machst.
Ja, also dass es nicht nur darum geht, etwas zu erreichen, sondern etwas zu tun.
Genau.
Der Weg ist das Ziel. So ein bisschen dieser, ja, fast schon ein bisschen abgenutzte Satz, aber da ist ja viel Wahres dran. Vor allem, ich fand gerade so schön, du hast gesagt, es geht um Spaß und du bist Sportlerin. Und als die meisten Sportlerinnen lieben Sport. Also so klug, dass du dann sagst, ich probiere einfach auch mal andere Sportarten aus, weil mir das wirklich Freude macht. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, wichtiger Reminder. Ich bin froh, dass du den gerade zum Ende unserer Folge nochmal dazu gebracht hast, dass man bei aller Rückkehr in Routinen, dass man bei allen möglichen Methoden, die man da eben anwenden kann, von denen wir euch jetzt ein paar Mal genannt haben, auch mit der von Stephen Covey, mit den Rollen, mit den Zielen, dass man dabei nicht vergisst, Spaß zu haben. Wenn wir Dinge planen, vergessen wir das manchmal ganz gerne. Ja.
Genau deswegen machen wir das doch auch alles, ne? Also wir fangen doch mit Sport an, aus Leidenschaft, aus Feuer, aus Spaß. Und dann wird es zu Disziplin und dann wird es immer so schwer. Aber Sport ist einfach geil. Sport macht frei, ne? Also keiner geht laufen und ja, okay, viele gehen laufen und sagen, boah, war das Kacke. Aber während des Laufens oder danach sagt man sich spätestens, boah, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, es macht ja Spaß. Ne? Also,
Und
oder
falls es
beim
Laufen nicht ist, dann eine andere Sportart.
Richtig, richtig, Schwimmen oder Tennis oder Golfen, keine Ahnung,
Ja.
irgendwas. Und man kriegt neue Impulse, die man vielleicht in sein reguläres Training mit einbeziehen kann.
Ja, ich hätte
Ne?
zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich mein Herz mal so an Schwimmen verlieren würde. Ich habe immer nicht verstanden, warum Leute das machen und gut finden.
Mhm.
Und ich schwimme mittlerweile ja sehr regelmäßig, weil ich auch um die Ecke hier diesen tollen See habe, wo ich im Sommer so viele Monate reinhüpfen kann und schwimmen kann. Und oh, ich finde das so schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Also so einfach auszuprobieren. Ich meine, wenn man dann Golfen oder Schwimmen total doof findet, ist es auch eine Erfahrung. Dann weiß man, dass das, also so wie ich Radfahren, finde ich einfach doof, mache ich nicht.
Doch weh.
Ist einfach nicht mein Sport.
Ja.
So, und dann ist es ja auch in Ordnung, also zu sagen, hier, das mag ich nicht, aber ich mag dafür vielleicht andere Sachen, ne?
Ja, es gibt ja auch so herausfordernde Sportarten. Ne? Ich habe jetzt letztens auf irgendeiner Gaststättentoilette einen Sticker gesehen von Unterwasser-Rugby. Finde ich mega krass, habe ich voll Respekt vor, würde ich mal probieren. Aber ich glaube, ich gehe dann mit einem blauen Auge raus und fast ertrunken.
Ich habe vom Unterwasser-Rugby mal mit einer Mannschaft gearbeitet, mit einer Vereinsmannschaft und beim Unterwasser-Hockey die Nationalmannschaft der Frauen begleitet, als die auch eine Weltmeisterschaft in Australien hatten.
Super spannend.
Ja.
Ja.
Ja, das war, ich war bei dem Training auch mit dabei von der Unterwasser-Rugby-Mannschaft und dann tauchte plötzlich einer aus dem Schwimmbecken aus. Also ich habe da so gemütlich in meinem Badeanzug am Rand gedümpelt, ne? Und ich glaube, oder ich saß irgendwie auf dem Schwimmbeckenrand. Also ich hatte es auf jeden Fall schön, ich habe von oben zugeguckt. Die tauchen ja auch, ne? Eben unter Wasser sehr lange, ohne jetzt irgendwelche Flaschen oder so, die halten halt die Luft an. Dann tauchte plötzlich neben mir eine Spielerin aus und die ganze Nase blutete. Es ist strömend, das rausgeflossen. Und ich war so, oh Gott, soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten? Und sie ist nur irgendwie, oh nee, ich pack das schon, ist dann kurz weggegangen, hat sich das irgendwie abgewischt und sprang dann neben mir wieder rein. Das passt überhaupt nicht. Gott, also das war wirklich unglaublich. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, man ist ja auch hart im Nehmen irgendwann, ne?
Ja, du aber auch als Footballerin, würde ich mal behaupten.
Ja, ganz ehrlich, Nasenbluten ist ja auch so eine Kacksache, ne? Nimmst du zwei Tampons, steckst du rein, machst weiter. Unter Wasser musst du eh nicht atmen, also ist egal.
Ja, ich bewundere euch Sportlerinnen schon immer sehr dafür, wie hart ihr im Nehmen seid. Also, was ihr körperlich auch aushaltet, was ihr auch gewohnt seid, zum Teil auszuhalten. An blauen Flecken Schmerzen, mit denen dann weitergespielt wird. Und ich finde auch, dass gerade bei der Frauenfußball-EM sehr beeindruckend zu sehen, das sind ja nicht nur Blessuren, das sind ja teilweise wirklich, also. Hallo, ne? Aber da ist die Liebe, ist zum Spiel, ist so dolle da, das innere Feuer, dass sie halt es wegstecken. Total krass. Echt bewundernswert.
Es muss ich jetzt noch ganz zum Schluss raushauen. Wir hatten dieses Jahr mehrere Spielerinnen, die Handverletzungen hatten, also auch Brüche tatsächlich. Die haben trotzdem gespielt. Und sagten, ey, das ist das letzte Spiel, lasse ich mir nicht entgehen. Das ist das
Wahnsinn.
vorletzte Spiel, lasse ich mir nicht entgehen. Finde ich harter Tobak, kann ich aber voll nachvollziehen, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, man will, ne?
Ja.
Ja, ach, es war herrlich. Wir sind
Ja,
gerade zurück aus der Sommerpause.
war schön. Die Pause. Jetzt geht's weiter.
Ja, du hast, als wir die Tage telefoniert haben, so schön gesagt, oh, ich habe das vermisst, ich freue mich da jetzt richtig drauf.
Ich freue mich auch richtig drauf. Es war auch schön. Ist auch schön. Ist auch wirklich schön. Muss dir immer
Ja.
was. Ja. In diesem Sinne,
Bis zum nächsten Mal.
auf jeden Fall. Haltet euch an eure Routinen.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.